HTH Wildcard. Heute mit dem Hamburger Stand-Up-Comedian Alex Stolt.
Hey Leute, hier ist die Hazel und die heutige Folge von HTH Wildcard hat einen sehr, sehr coolen Gast, den ich auch schon persönlich kennengelernt habe. Thomas und ich haben ihn noch nie gemeinsam gesehen, aber es gibt ihn auch, wenn wir gemeinsam unterwegs sind. Thomas hat ihn vor ein paar Wochen getroffen. Alex Stolt heißt der junge Mann und ihr kennt ihn, wenn ihr Ahnung von deutscher Comedy habt, dann müsst ihr ihn eigentlich kennen. Er ist nämlich Teil von den Vier Feinden. Die haben, als sie noch ganz unbekannt waren, zu viert die Lanxess Arena in Köln vollgemacht, was absolut unglaublich ist. Ich finde das Thema Stand-Up sowieso grundsätzlich immer mega interessant. Und diese Woche im Speziellen, weil am Sonntag kommt kurzer Werbeblock für meine Sachen, aber ich bin ziemlich aufgeregt und vorfreudig. Am Sonntag kommt mein erstes im TV ausgestrahltes Stand-Up-Comedy-Programm. 20.15 Uhr bei Dreisat könnt ihr Kennen Sie diese Frau schauen. Auch wenn ihr es live schon gesehen habt, es ist immer anders und so auch dann das, was am Sonntag kommt. Alex ist ein super geiler Typ, der jetzt langsam so richtig durch die Decke geht. Er spielt ziemlich große Locations mittlerweile. Viele Termine sind ausverkauft und wenn ihr ihn live sehen wollt in Köln, dann habe ich gute Neuigkeiten für euch. Zum Beispiel ist er am 5. April im Gloria. Jetzt aber erstmal viel Spaß mit ihm und der Folge.
Es war so typisch, ich bin hierher gekommen und hatte ein Kabel nicht. Ich habe hier alles aufgebaut und ein einziges Kabel hat gefehlt. Das war so ein Adapterkabel für das USB-Ding hier. Und es ist halt nicht Micro-USB, sondern irgendwie Mini-USB.
Ultra-spezifisch natürlich. Ja, es fehlt so, immer das Spezifische.
Ja, es fehlt immer so das, wo es am schlimmsten ist.
Ja.
Und da musste ich nochmal los und ja, keine Ahnung.
Wohin los?
Zu Saturn bin ich dann okay. mit einem Leimroller gefahren.
Okay.
Und ich war dann so ultra froh, dass du gesagt hast, du kommst zu spät.
Ja, okay,
also
nice.
Es war ein bisschen nasty.
Damit habe ich natürlich gerechnet. Darum.
Was ist denn besser an Comedy machen in Hamburg als Comedy machen in Berlin?
Oh, in Berlin war ich habe in Berlin komischerweise, ich bin da auch häufiger mal zu Besuch, weil da kannst du halt 4-5 Mal an einem Abend spielen teilweise. Ich habe da irgendwie das Problem, das kann aber auch ein persönliches Ding sein, dass ich da mir manchmal so eine Woche nehme, nur um da zu spielen, dann 30 Mal in einer Woche oder sowas. Und dann merke ich irgendwie schon am ersten Abend, dass das total irgendwie zu viel ist und ich mich eher in so einen Negativstrudel spiele. Also das ist dann so. Irgendwie versucht man was Neues. Man hat dann so meinetwegen 7 Minuten extra für die Woche so vorbereitet, mehr oder weniger, die man so ein bisschen rund spielen will. Und dann gehe ich da hin und dann spiele ich es am ersten Abend so 4 Mal und dann weiß ich schon genau, ja, da sind die Lacher. Da wird gleich auf keinen Fall ein Lacher sein. Und dann sind immer so 1-2 Shows, wo auch nicht viele Leute sind oder die Leute sehr betrunken sind oder so. Und dann schaffe ich es aber nicht, dann am nächsten Tag in der Zwischenzeit irgendwas groß umzustellen oder so, sondern ich weiß einfach nur so, ich habe dann so eine komische Art von Kontrolle, dass ich so weiß, ey, ich weiß genau, wo gleich keiner lachen wird oder wo es noch hapert, aber ich krieg's auch nicht so richtig angepasst.
Und ja, das ist so das Gegenteil, von Material rundspielen, finde ich. Ich habe manchmal das Problem, ohne jetzt jemanden trashen zu wollen, dass wenn ich lange dann in Berlin bin, dass ich dann das Gefühl habe, ich kenne irgendwie bestimmte Sets von bestimmten Leuten, so die haben die so 400 Mal schon gespielt oder so.
Ja, ja.
Und ich würde sagen, so die ersten, weiß nicht, 20 Mal wird es noch besser. Aber irgendwann ist dann halt auch so die Frage, warum spielst du das
voll,
die ganze Zeit?
Ich habe mir da auch schon wirklich Sachen, also ich habe eine so eine Nummer, die ist auch im Solo, über so, dass ich immer eine Audioaufnahme mache und so. Das ist eigentlich meine Lieblingsnummer. Wenn ich so bei einer Mixshow oder so bin in einem großen Theater und ich mache das, freue ich mich immer voll drauf, weil ich da echt stolz drauf bin. Und die habe ich mir in Berlin so fast kaputt gespielt. Weil es irgendwie, das ist halt nichts für so, wenn da 10 Leute sitzen und also manchmal habe ich auch das Gefühl, es gibt natürlich auch richtig geile Shows in Berlin, so die, wo auch viele Leute kommen und bla bla bla, aber es gibt halt auch diese sehr kleinen, die mag ich auch gerne, da kannst du halt locker reden und bla bla bla. Was du da aber gar nicht machen kannst, habe ich das Gefühl, ist so einen künstlerischen Act oder jetzt ich versuche mal irgendwas, eine Kunstfigur, irgendwas darzustellen und irgendwie später darauf zurückzukommen oder was weiß ich, weil die sind halt so. Die sitzen da so und denken so, Alter, wir sitzen hier gerade so zu 10 in einem Wohnzimmer. Du bist nicht mehr auf einer richtigen Bühne. Rede mit uns, was versuchst du hier gerade? Weil das ist nicht so, du musst dann so sehr direkt mit den Reden und wenn es so zu eingespielt ist und so, habe ich immer das Gefühl, sind die so sehr schnell, ja, das ist halt so, das ist halt ein Act. Also man merkt, dass du gerade was runterratterst. Mhm. Und das Problem habe ich halt so auf einer großen Bühne gar nicht, sondern so bei 10 Leuten habe ich immer das Gefühl, du musst erstmal so, hey, wer seid ihr, bla bla bla, statt dass du direkt einfach so loslegen kannst mit deinem auswendig gelernten Kram. Also es darf nicht zu einstudiert sein irgendwie.
Genau, du musst irgendwie wie die Energie der Leute aufnehmen.
Voll.
Also ich habe das mal erlebt, auch wenn ich jetzt nicht unbedingt Werbung für diesen Comedian machen will, aber im Gloria war das, da war Kristalle in der in der Hochphase seines Schaffens. Da kam gerade vorher dieses Darf er das raus und der war so mega big und hat Arenen gespielt. Und dann war er irgendwie zufällig in der Gegend und hat im Gloria bei einer Mixshow einfach so Vorband gemacht quasi. Und er hat das, was er normalerweise vor 10.000, 20.000 Leuten spielt, vor 500 Leuten gespielt. Und schon da hat man gemerkt, das passt irgendwie nicht. Und es war so dasselbe, was du beschreibst, nur in groß. Also er hat halt große Gesten gemacht, ist so von links nach rechts gelaufen und so und hat gesagt, ja, da musst du jetzt reagieren. Also er hat mit dem Publikum immer so, ja, der erste geht schon, bla bla. Aber das ist gar nicht passiert in dem Moment.
Ja, ja, ja. Und aber dadurch, dass nur 500 Leute sind, sieht jeder jeden. Und alle sind so, nee, da vorne passiert gerade gar nichts. Und in der Arena ist man so, ah, witzig, wahrscheinlich hat da vorne echt jemand komisch geguckt oder sowas. Weißt du, ich glaube, man... Also das ist schon irgendwie spannend, wie die Größe auch und auch der Standort dann so einen irgendwie beeinflusst und formt.
Wie viel Auftrittsmöglichkeiten gibt's denn in Hamburg?
Also wenn du jeden Spot bekommst, also ich bin halt ganz gut drin so zum Glück, dann kannst du, ich könnte bestimmt, wenn ich so richtig will, kann ich 11 Mal die Woche oder so.
Okay, so ungefähr 2 Mal am Tag.
Ja, so im Schnitt inzwischen. Also am Wochenende manchmal geht theoretisch 3 Mal. Da muss man immer gucken. Vieles halt so Schanze, Reeperbahn, die Ecke. Und dann haben wir jetzt zum Beispiel, wir sind jetzt ja im Adina in der Speicherstadt. Wenn du da halt deinen dritten Spot hast, ist es natürlich ein bisschen räudig, weil du dann so 2 nebeneinander hast. Und den dritten, das musst du schon irgendwie gut legen, dass du da dann so rüberkommst und nicht irgendwie eine halbe Stunde E-Roller fahren musst oder sowas.
Was ich mega cool fand bei der Doku von euch über euren Auftritt in der Lanxess Arena, war einfach, wie sich die Lanxess Arena dort präsentiert hat. Also es war eigentlich, zumindest finde ich, die erste Hälfte, bis ihr zum Soundcheck kommt, war es eigentlich fast wie eine riesige Werbung für die Lanxess Arena. Voll. Was ich irgendwie total cool fand, weil, ich muss übrigens auch noch an der Stelle sagen, also Kristall war dann, ein paar Tage später habe ich den bei der Comedy-Nacht XXL gesehen und da hat es dann total Sinn ergeben. Also ich will jetzt nicht nur sagen, dass der irgendwie in Anführungsstrichen, also ich will jetzt nicht nur was Negatives
was
sagen.
Was man da, glaube ich, auch kurzer Einwand, ich glaube, manchmal sind Leute, zum Beispiel ich habe ja auch, nächste Woche geht meine erste Solo-Tour los und dann spiele ich auch so bewusst Sachen, die ich vielleicht für Solo nochmal, wo ich weiß, die sind für den Raum jetzt nicht perfekt, aber ich will sie halt, die muss ich halt nochmal gesagt haben, um sie wieder drin zu haben. Und vielleicht war es bei ihm auch so, dass er dachte, ich probe jetzt für nächste Woche XXL. Ich weiß, dass diese Energy gar nicht angemessen ist, aber ich will einfach für mich so das Gefühl wieder kriegen, ich spiele es jetzt als wär's Arena, auch wenn es nicht optimal ist. Ja, könnte ich mir vorstellen.
Das ist ja eh immer cool, wenn man so, also Hazel und ich sind ja Stand-Up-Nerds quasi und wir waren auch schon oft in den USA. Und wenn man dann so sieht, wir haben zum Beispiel Bill Burr einfach dann 2 Mal an einem Abend gesehen, hintereinander, und haben dann verglichen.
2 Mal. Also seid ihr hinterher gereist bei einem Mike oder bei?
Nee, er hat 2 Shows an einem Tag gespielt, eine um 20 Uhr und eine um 23 Uhr oder so. Und wir haben dann halt geschaut, wie viel ist davon gleich, weil Bill Burr ist dafür bekannt, dass er halt sehr viel einfach so redet. Ich meine, der hat ja auch einen Podcast, wo er, glaube ich, bis zu 2 Mal die Woche einfach in seinem Hotelzimmer sitzt und irgendwie morgens um 7 alleine ins Mikrofon schreit.
Aber ist es bei seinem Stand-Up? Weil ich hätte jetzt gedacht, er hat da so seine Crowdwork-Momente, aber für mich ist das auch so jemand, der so zwar erstmal mit sowas sehr rohem auf die Bühne geht bei so Open Mics, aber wenn ihr dann so auf Tour seht, hätte ich mir vorstellen können, dass bis auf ein paar Momente komplett exakt gleich ist.
Das Verrückte war bei ihm, es war ungefähr 70 Minuten am Stück und wir haben es 2 Mal gesehen und davon waren so 10 Minuten überlappend. Also es war so viel einfach Freestyle. Es war crazy. Es war wirklich crazy.
Ja, das schmerzt mir immer ein bisschen. Darauf habe ich nicht gehofft. Das macht mir immer ein bisschen und Angst. Aber
ich glaube, dass einen guten Stand-Up-Comedian auch ausmachen kann, dass sie oder er in der Lage ist, die Energie vom Publikum aufzunehmen. So, also man kann das natürlich an verschiedenen Dingen festmachen, und Material ist immer gut, ja, also wenn Crowdwork
nicht underrated in Deutschland.
Ja, wenn Crowdwork nicht funktioniert, dann ist Material, deshalb ist für mich auch immer noch einer der besten Stand-Up-Comedians Vincent, weil der einfach super Material hat.
In Deutschland safe, ja.
Und du bist ja ein riesen Mitch Hedberg-Fan, ich auch. Ich wollte dich fragen, hast du bestimmt Strategic Grill Locations gehört, oder? Ja. Da wird ja, glaube ich, Kontrabass im Hintergrund gespielt. Ja. Was für ein Instrument würde bei dir im Hintergrund laufen?
Ah, ich glaube auch so ein chilliger. Also,
weil das finde ich eigentlich eine geile Idee.
Ja, ich fand es auch cool. Kontrabass, es passte irgendwie mega gut. Vor allem so, also der ganze Vibe ist dann halt irgendwie.
Also hört euch das an, Leute. Strategic Grill Locations. Ich weiß gar nicht, ob es das normal irgendwo gibt, aber
auf jeden Fall fast alles.
Ja. Auf YouTube gibt es auch auf jeden Fall.
Allgemein gibt es sehr viel.
Ich verlinke es hier in den Shownotes.
Ja, es gibt ja mal sehr wenig bei YouTube so for free. Außer jetzt so Bill Burr, Louis C.K. gibt es, glaube ich, manche Sachen. Aber Spotify ist voll die Goldgrube, was das angeht. Also so sehr viele Sachen, die man sonst, klar hat man es dann immer ohne Video. Ich habe irgendwie, ich liebe zum Beispiel auch Norm Macdonald, und der hat dieses Me Doing Stand-Up, das ist für mich so eins der besten Specials, und das habe ich so 100 Mal gehört, bevor ich es einmal gesehen habe. Mhm. Und das war dann auch seltsam, weil ich habe die ganze Zeit so, ich habe es mir irgendwie anders vorgestellt mit der Bewegung oder so. Und echt steht da die ganze Zeit nur wie so ein Lego-Männchen. Aber dann irgendwie ist es auch, also hören macht auch schon mega viel aus. Und was du mit dem Material meinst, das macht mir immer so ein bisschen Angst, weil ich finde, in Deutschland ist gerade noch so, dass man irgendwie gefühlt den Leuten noch erklären muss. Also ich bin mega happy, wenn jemand gutes Material hat, und dann ist man halt so, ja Leute, natürlich ist, also spielt man dann manchmal dasselbe und so, das ist ganz normal, das ist in Amerika auch so. Und dann ist aber so, dann gibt's schon wieder so Bill Burr, der so Next Level ist und in Amerika heftig ist und halt nicht immer dasselbe macht. Ja, und dann ist schon wieder, dann können schon wieder die Nerds sagen, ja, wieso spielst du immer dasselbe? Bill Burr macht 2 Shows an einem Abend und macht nicht dasselbe so.
Oder Mark Norman, der ist halt wie künstliche Intelligenz des Gag-Schreibens.
Genau. Ja,
das wollte ich gerade sagen. Also es gibt ja in den USA jetzt auch eine Bewegung von One-Liner-Comedians wieder. Ja. Also Sam Morrill zum Beispiel, Mark Norman und so weiter.
Ja, ich würde aber nicht sagen, dass die so straight One-Liner.
Aber die sind nicht in dieser Lane so wie Dave Chappelle oder Bill Burr, dass sie sich einfach, oder Tim Dillon, dass sie sich einfach hinstellen und Scheiße labern.
Ja, ja. Das
und Verschwörungstheorien auspacken.
Das gar nicht, aber ich finde so One-Liner ist oft so, also die haben oft so einen Winkel, auf den die dann die ganze Zeit, also eine Zeit lang so eindreschen, aber die machen jetzt nicht so, die haben nicht so bla 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 und dann sagen die ein Wort und dann ist damit zu Ende oder dann ist damit der Witz irgendwie überhaupt, erschließt sich erst und ist auch direkt wieder zu Ende. Sondern
so wie ein Puzzleteil, was dann genau passt. Und dann
oder
gibt's
ein Vergleich oder irgendwas. Ich finde, Mark Norman macht ja nur, also ich mag den gerne, ich gucke auch viel, aber so das, was ich von ihm gesehen habe, ist ja eigentlich immer Vergleich, immer irgendwie, ne, immer ein Vergleich und dann gucken, was, der war ja in eurem Podcast auch, ne?
Ja, ja.
Das war mega, ja, das habe ich gesehen. Das fand ich cool, dass er das dass er einfach in so einem deutschen Podcast.
Ja, Nikki Glaser, wie heißt sie? Die hat letztens auch ein Special, Beth Stelling und Mark Normand. Und Andrew Schulz hat zugesagt, aber hat dann leider kurzfristig wieder abgesagt. Das war ziemlich ärgerlich.
Andrew Schulz habe ich auch gehört, dass er irgendwie auch hier in Hamburg in so einem Club oder Laden spielen wollte, aber dann so 100% der Tür haben wollte quasi. Und dann war der Laden so, nee, dann doch nicht.
Ich fand es, wie gesagt, so cool, wie die Lanxess Arena bei euch präsentiert wurde. Weil du musst wissen, ich wohne seit, weiß nicht, 10 Jahren, 8 Jahren oder so in Köln. Und Lanxess Arena ist halt so, ich gehe da oft hin, weil, also ich war zum Beispiel auch, das kommt ja bei euch sogar in der Doku bei Dave Chappelle und Chris Rock und so. Und ich finde es cool, dass dieser Raum diese Leute zieht.
Ja.
Oder jetzt zum Beispiel zuletzt Elton John, seine Abschlusstournee, also sein letzter Auftritt überhaupt in Köln oder so, war dann halt dort. Aber es ist halt so, wenn du sagst, ich gehe gerne in die Lanxess Arena in Köln, ist so wie wenn du sagen würdest, mein Lieblingsrestaurant ist McDonald's.
Voll, ja. Dann denkst du so, okay, du gehst gerne zu Helene Fischer, Kristall und, also ist so eine weird, dann hast du einen komischen Geschmack insgesamt.
Wir müssen doch immer lachen, wenn wir diese Anzeige sehen. Es ist dann immer so, Markus Krebs, Dua Lipa, Raf Camora und die Ehrlich Brothers.
Ja,
so,
ja,
man
ja
denkt sich so, was haben diese Sachen? Und dann noch manchmal so Fast and the Furious, die Live-Show oder Ice Age of Ice.
Es ist einfach nur, was zieht halt am meisten Leute.
Genau.
Und in den allermeisten Fällen kann es halt nur purer Mainstream sein und nichts irgendwie besonders.
Und dann, und ich glaube, das Problem haben auch sehr viele, so große Locations gibt's halt immer Issues mit dem Sound. So, deshalb habe ich auch gemeint, ich fand, die erste Hälfte eurer Doku war wie eine ganz klare Werbung für die Lanxess Arena. Mhm. Aber dann, wenn man sich überlegt, ja gut, die machen da ja eigentlich auf der Bühne nur Sprache und haben dann vielleicht noch 2, 3 Audioschnipsel als Einspieler. Mhm. Und auch lichttechnisch passiert nicht so viel. Und dann ist das so ein Gefrickel, das richtig hinzukriegen.
Safe. Wobei man da aber ja sagen muss, halt auch das war so ja ein Freiberufler, den die zwar irgendwie an Land geholt haben, aber da haben die jetzt auch nicht gesagt, ey, das ist unser Mann, den nehmen wir immer, vertraut uns, den holen wir ran, sondern die haben halt einfach so irgendwelche Kontakte, die leiten das dann weiter und am Ende kommt irgendjemand und ich glaube, das war jetzt nicht so, dass sie den schon mal gesehen haben.
Und es ist, glaube ich, auch wirklich grundsätzlich halt einfach nicht leicht und die Doku hat bei mir den Effekt gehabt, ich weiß nicht, ob das gewollt war, dass ich mich zum ersten Mal richtig schlecht gefühlt habe für all die Male, wo ich schlecht über die Lanxess Arena geredet habe, weil ich dachte, das sind ja so nette Leute, weil oft ist es so, auch im Podcast oder so, Hazel fragt mich dann, wie war denn Snoop Dogg in der Lanxess Arena? Mhm. Und ich sag dann halt so, ja, war halt so typisch Lanxess Arena, keine Ahnung, man geht
voll
da halt
scheiß
hin.
Scheiß Leute, einfach so grundlos über das Team, die Ordner und alle sind voll scheiße.
Wenn man geht da halt hin, isst irgendwie ein Hotdog, holt sich irgendeine Cappy oder so, zieht sich das ein bisschen rein und eigentlich hat man es nach einer Viertelstunde gesehen.
Safe.
Ja, und es ist, glaube ich, einfach so schwierig, eine Energie in diesen Raum zu kriegen. Aber ich habe auch schon gesehen, dass das geklappt hat. Also es ist nicht so, dass es unmöglich ist.
Ich glaube halt, wenn du den Großen, bei uns war es ja nochmal so in dieser Theatervariante und das war echt, also wir hatten nicht gedacht, dass es so geil zu spielen ist, aber es war halt echt wie ein riesiges Theater oder wie so ein Raum. Aber ich glaube, wenn du so in die ganze, ich war auch schon bei so Arena-Comedy-Shows irgendwie mit, bei Teddy oder so und einmal bei seiner Clubtour, das ist halt was ganz anderes, ne? Weil du sitzt halt so in Reihe 100 und natürlich, du siehst den auf dem Bildschirm, natürlich fühlst du dich nicht connected zu denen in dem Moment und dann ist es halt, davon lebt Comedy ja auch schon so ein bisschen, ne, dass du irgendwie die Mimik, Gestik und so, dass du das halt irgendwie fühlst, dass du mit dir in einem Raum ist und wenn du halt am anderen Ende des Raumes bist, das ist halt, es fühlt sich, also Comedy ist auch nicht unbedingt für Arena gemacht, aber genau, ja, dieses Werbeding, ich glaube, im Endeffekt war es dann ja auch so, was man denen aber halt lassen muss, ist, also erstmal voll verdient natürlich, weil die einfach wirklich so sind wie dargestellt. Plus, die sind das Risiko eingegangen, als sie noch nicht mal wussten, dass wir ein Video drehen können oder irgendwas. Also wir haben die wirklich angefragt. Da hatten wir, das war absurd, da hatten wir so 200 Insta-Follower, haben noch nichts gepostet. Da haben wir diesen Anruf gemacht und da wusste sie auch nicht. Am Anfang dachten wir auch so, erzählen wir wahrscheinlich alles in der Doku, aber da waren wir auch so, okay, ey, sobald die einmal unser Insta oder so anguckt, merkt die, dass da ja noch gar nichts hinter ist. Und dann haben wir, während wir den Termin schon in Aussicht hatten, halt angefangen, überhaupt erst Sachen hochzuladen und so. Das heißt, die konnten nicht damit rechnen, dass wir die irgendwie professionell nach außen hin auf irgendeine Plattform stellen oder da irgendwas bei rumkommt, weil es hätte auch einfach sein können, dass da am Ende halt 200 Leute sitzen und das ganz witzig wird, aber dass jetzt niemand marketingtechnisch so mitkriegt oder so.
Genau, also die Stories, die für alle, die es nicht mitbekommen haben, Alex und sein Comedy-Kollektiv Vier Feinde haben so einen Witz machen wollen, dass sie eine Stadiontour machen, aber nur in kleinen Räumen von einem Stadion oder einer Arena spielen, haben die Lanxess Arena angefragt, ja, können wir in einem super kleinen Raum bei euch spielen? Dann haben die einen Raum zur Verfügung gestellt, der 300 Zuschauer gefasst hätte. Ja, so. Und dann irgendwann hat sich das so entwickelt, so nach dem Motto, ja, wenn ihr in den kleinen Raum geht, ihr könnt den nur bespielen. Wenn der große leer ist, dann könnt ihr auch gleich in den großen gehen. Und dann haben sie so einen Stunt draus gemacht. Wir machen jetzt diese Arena voll. Und dann am Schluss kamen 3.500 Leute mit Hilfe von Felix Lobrecht, dem Stern und allen möglichen Kanälen. Und also das war sehr, sehr beeindruckend zu sehen. Also wenn ihr die Doku nicht gesehen habt, das war so eine von diesen Sachen, die in meiner Wahrnehmung so aufgeploppt sind über so mehrere Dinger, weißt du, mein Cutter hat irgendwie so gesagt, hast du diese Doku gesehen von Vier Feinde? Und ich so, nee, noch nicht. Und dann hat irgendwie Hazy gesagt, ah, da gibt's diesen Typen und der schreibt sich Mitch Hedberg-Jokes auf seine Schuhe. Und ich so, ah, okay, krass. Geil. Und dann habe ich irgendwie Till Reiners gefragt, wenn ich mal eine Show machen würde, eine Mixed-Show in Köln, was ich geplant hatte, wen soll ich unbedingt einladen? Hat er gesagt, ja, Alex Stolt und so. Und dann kam es immer so, du weißt ja, man hat irgendwie nicht viel Zeit und so, aber wenn dann mehrere Leute deren Meinung man extrem schätzt.
Aber es ist so crazy, so, wie viel man da braucht, bis das so, also für mich war dieses Arena-Ding ja schon crazy und irgendwie habe ich immer das Gefühl, wenn, wie soll ich sagen, wenn ich jetzt, also ich verstehe so alte Comedians, weil wenn ich jetzt so mir jedes Mal, wie soll ich sagen, so eine riesige Perücke aufsetzen würde und so einen Tanktop tragen würde und irgendwie, also so mega auffällig aussehen würde, dann und dann gut wäre, dann wird so mega schnell gehen, dass auch wenn du vielleicht meinen Namen nicht wüsstest, dann würde der mit der Perücke und dem Tanktop. Und dann wäre direkt so, ah ja, cool, gucke ich mir mal an oder habe ich schon mal gesehen. Und so geht's halt so, braucht man so voll viele Events und um mich überhaupt mit vier Feinde zu verknüpfen, um dann zu checken, ah, den habe ich schon mal da und da gesehen. Manchmal dauert so ein bisschen.
Ja, aber da musst du immer diese scheiß Perücke mitschleifen. Stell dir mal vor,
voll,
du bist
ja,
auf Tour.
Ja. Also wenn die Leute dann kennen, ist es viel
dann vergisst
angenehmer.
Du die Perücke, dann musst du wieder los, wie ich heute mit dem Kabel, musst deine scheiß Perücke irgendwo holen oder musst sie dir schicken lassen.
Also wenn's dann
oder musst du neue kaufen, die so ähnlich aussieht.
Wenn es dann so langsam klappt, dann ist es ja mega, also es ist viel schöner so, ohne irgendwas Künstliches. Aber ich meine nur, ich verstehe diese ganzen Marketing-Gags und dieses Rapper mit Maske und bla bla bla, weil du hörst halt einmal davon und kannst es beim nächsten Mal direkt wieder zuordnen. Und so ist halt irgendwie, ja, Alex Stolt habe ich schon mal gehört. Bei mir war auch lange so, ja, Till Reiners habe ich auch schon mal gehört. Habe ich auch irgendwie grob ein Gesicht. Weiß ich nicht, ob ich das gut finde, was der macht. Keine Ahnung. War so voll lange so. Und dann ging es aber in der Comedy-Szene so los, als er so angefangen hat, Stand-up und so mehr in die Szene reinzugehen. Dann habe ich es halt irgendwann angeguckt und dann kam dieses Falsch, aber lustig. Und dann schleift sich halt so ein Bild bei
ich glaube
einem.
Halt,
dann prägt
ich glaube,
sich das so ein irgendwie. Aber
also
das dauert halt. Das ist crazy. Also,
wovon du ja redest, sind ja so Gimmicks, so Perücke, Tanktop und so. Und ich glaube, wenn man es halt ohne Gimmicks schafft, so wie Till hat auch immer das Problem gehabt, hat er auch schon zu mir gesagt, wo andere Leute einen Auftritt brauchen, um in der Wahrnehmung anzukommen. Also bei Thorsten Sträter oder auch bei Hazel könnte man vielleicht argumentieren, das ist manchmal so. Hazel hatte irgendwie so zum Teil nur so 4 TV-Auftritte pro Jahr. Aber es war immer so, Hazel ist überall, so gefühlt.
Ja, ja, ja.
Aber sie macht irgendwie
weil
gar nicht so viel.
Halt, ja.
Oder Nico Semsrott auch, so der mit der Kapuze.
Jo,
und so.
Ja, das ist halt das beste Beispiel.
Und irgendwie bei Nico so. Ist auch so, je weniger der macht, desto mehr wird irgendwie wahrgenommen und gefeiert.
Ja.
Und ich glaube aber, wenn man es dann wie Till halt, oder jetzt vielleicht auch du, schafft, ohne diesen ganzen Gimmick-Kram, sondern einfach nur mit sich selbst und mit seinem Material, dann ist es halt mehr verdient und dann hält es vielleicht auch länger.
Ja, ich hoffe. Und ich finde auch dieses, also es motiviert mich ja auch, das Material dann irgendwie für sich sprechen zu lassen, dass es halt dann zumindest, dass es halt nicht ist der mit der Perücke, sondern so, ah, das ist der mit dem Wiederholen.
Oder anders
irgendwie
ausgedrückt,
sowas, selbst wenn es nur so mega...
Ein Trick kann man halt auch schnell dann irgendwie kopieren oder durchschauen oder so.
Voll, ja.
Und wenn du halt irgendwie, ja, einfach wirklich Sachen erarbeitet hast, dann ist es halt irgendwie.
Ja, oder das
spannend.
Coolste wäre halt, wenn es wirklich so, auch wenn Deutschland jetzt, man kann nicht von allen erwarten, dass sie so nerdig unterwegs sind, aber wenn es so heißt, ey, das ist der mit den One-Linern, so oder mit den selbstgeschriebenen oder der so manchmal so Meta-Jokes macht oder was weiß ich, das ist dann zwar schon sehr nerdig, aber wenn es so, wenn der Stil quasi das ist, wo dran die Leute einen erkennen, finde ich, also wäre natürlich auch Bombe.
Was machst du denn, wenn du nicht Comedy machst?
Was mache ich, wenn ich nicht Comedy mache? Viel chillen.
Also ich weiß ja nicht, was die Jugend heutzutage so macht. Es war auch sowas, ich habe diese Doku gesehen über Lanxess Arena und dachte mir so, ah, noch einmal jung sein. So, so, einfach so irgendeinen weirden Scheiß
also
machen.
Also zu der Zeit war es halt crazy, diese 8 Monate oder so, da haben wir wirklich fast nichts anderes. Also da sind wir halt immer nach Köln dann bei Marvin auf diesem scheiß Sofa gepennt. Also die beiden da, Jurik und ich sind ja aus Hamburg und die beiden eigentlich aus Kiel. Jetzt sind sie zum Glück auch nach Hamburg gekommen, damit wir immer so gut arbeiten können quasi und uns treffen können. Damals war es halt nur das Produzieren, dann immer da in diese leere Lanxess Arena, dann Marvin schneiden, dann noch irgendwie was anderes produzieren und irgendwie dann zwischendurch noch so Open Mics spielen und das war es so ziemlich. Und jetzt so, also ich jetzt gerade bereite ich mich halt viel auf Solo vor, aber so privat, ich treffe mich mit Freunden, kiffen wir manchmal, gucke ich Fußball, ich bin HSV-Fan. Eltern besuchen,
gehst du so
Schwester
tanzen
besuchen.
Zu David Guetta und so und holst dir dann, ballerst dich dann mit Cocktails zu?
Nee, ich bin leider sehr wenig in so einer Party-Szene oder so. Ich glaube, das ist eigentlich auch gar nicht so dumm, wenn man da so, habe ich jetzt letztens gemerkt, da sind auch so viele Leute, mit denen man eigentlich auch connecten könnte und so. Wahrscheinlich ist es, also ich habe das Gefühl, voll viele Erfolgreiche sind so voll... haben voll den wilden, ja, voll den wilden Lifestyle und dann ist es halt schnell so lame. Aber also ich ist jetzt auch nicht so, dass ich gar keinen Alkohol trinke, aber ich mag jetzt so diese Partykultur und so. Ich fühle mich halt nicht so wohl in Clubs. Also ich muss schon sehr betrunken sein, damit ich dann irgendwie tanze und mich da so gehen lassen kann. Und dann wiederum sehr betrunken sein, habe ich auch dann immer so irgendwie, bin ich das mal? Und dann habe ich aber auch so voll lang keinen Bock drauf. Also da bin ich zum Glück nicht so suchtanfällig einfach auch, glaube ich, teilweise. Also.
Wer ist denn zurzeit der beste oder die beste One-Liner-Stand-Up-Comedian in den USA? weil dass du grundsätzlich mit Hedberg-Fan bist, das können wir uns ja alle denken.
Aber so zur Zeit quasi, du meinst jetzt lebend und
ja,
jetzt
genau,
nicht all-time.
Jetzt praktizierend und lebend.
Also so richtig, wo ich, weil ich jetzt glaube ich das auch ein bisschen strenger sehe, als du jetzt One-Liner definiert hast, weil du jetzt meintest so Mark Normand und sowas. So richtig One-Liner finde ich, gibt es eigentlich nur, vielleicht sage ich jetzt was Falsches, aber also es gibt Anthony Jeselnik, den finde ich gut. Und es gibt William Montgomery, den finde ich ultra interessant. Und ich weiß nicht, ob du den kennst von Kill Tony. Dieser Weirde mit den roten Haaren, der macht so ultra. Also der hat auch nochmal so. Ich finde halt, das Problem bei One-Linern ist ja auch, dass du trotzdem. Du siehst halt so mit Hedberg und Stephen Wright. Und dann, wenn dann jemand danach kommt, der was Ähnliches macht, dann bin ich direkt so, ja, du versuchst halt mit Hedberg und Stephen Wright zu machen, das finde ich lang. Also selbst bei Dimitri Martin oder wie der heißt, war ich schon so, habe ich das kurz geguckt und der hatte coole Jokes, aber ich war so, das ist irgendwie nicht, also ich will so einen 9-Uhr-Typ oder ich will jemand, der nochmal so einen anderen
das
Approach hat.
Das war in Deutschland
irgendwie
eine Zeit lang voll das Problem, dass immer, wenn man absurde, verrückte Sachen gemacht hat, haben die Leute gesagt, das ist Helge Schneider. Also der hatte
ja,
die,
immer noch. Sebo kriegt Helge Schneider. Also ich meine, ich verstehe
es so
ein bisschen.
Bei Andy Strauß, bei Hazel war es zum Teil auch. Immer wenn man quasi, oder bei dem Far Corners in Orchestra, oder immer wenn man neue Sachen gemacht hat und irgendwie so ein bisschen Anarcho-Garagensound war, war es immer so, ah ja, das ist
so
halt einfach
ein bisschen
Helge Schneider.
Dadaistisch ist genau, dann genau direkt Helge Schneider. Ich meine, das hat er sich ja auch verdient.
Genau.
Und das sind auch immer die, also wie soll ich sagen, auch viele, wenn man jetzt so aussieht wie ich, kriegt man auch mal so einen Lobrecht-Kommentar am Anfang oder so. Aber ich glaube, viele Newcomer sollten auch in der Realität einfach weniger Lobrecht schauen. Und also weil ich glaube, das Dümmste, was du machen kannst, ist ja dem hinterher zu jagen. Also dem, der gerade was Krasses geschafft hat oder gerade sehr erfolgreich war mit einem bestimmten Stil, da irgendwie versuchen so anzuknüpfen und so eine Light- oder B-Version zu werden. Mhm. Und das halt immer. Also ich meine, wenn man so jung ist und irgendwie auch so ein bisschen, wie soll ich sagen, irgendwie vom Kleidungsstil oder so sich jetzt nicht komplett abhebt, dann musst du, glaube ich, eben auch schon wieder inhaltlich sehr gucken, dass du irgendwie anders auffällst.
Ja, weil es braucht ja auch eine Zeit, das Produkt, wenn man so will, zu verfeinern und
ja, das Profil so zu schärfen
und,
voll,
und
ja,
an Mann zu bringen. Und wenn man was macht, was jetzt gerade in ist, dann hat man das Produkt oder wie man es nennen will, Programm, die Jokes, irgendwas, fertig in 1-2 Jahren. Und dann rennt man halt immer nur so einem Trend hinterher und das merkt man dann halt auch.
Ja, und die Leute sind ja, die Leute haben da auch gar keinen Bock drauf. Also die Leute, die Lobrecht mögen, haben Lobrecht. Und die, also ansonsten hast du halt, du kannst natürlich eine ähnliche Zielgruppe haben wie er oder so, aber ansonsten haben die Leute ja auch Bock, was Frisches und irgendwie anderes zu
hören,
glaube ich.
Was wäre dein Ziel, also dein Ziel für die nächsten, sagen wir mal, 5 Jahre? Und abschließende Frage, dein Tipp an alle, die Stand-Up-Comedy machen wollen in Deutschland?
Mein Ziel.
Weil ich meine, Langsessarena hast du jetzt ja schon vorgemacht, die nochmal voll zu machen, aber alleine?
Ja, nee. Also, was wir auch schon meinten, ich weiß gar nicht, ob Arena so das Geilste für Comedy ist. Also, dieses, wenn wir so dieses Profilschärfen gesagt haben, da merke ich, dass ich halt immer so selber irgendwie finde, mehr finde, worauf ich gerade Bock habe und was ich machen will und was vielleicht andere noch nicht machen und so. Und da ist einfach noch mehr zu schärfen und dann irgendwie nach meiner Solo-Tour halt ein gut produziertes Solo quasi irgendwie bei YouTube oder irgendwo rauszuhauen und dass Leute das dann angucken und irgendwie cool finden oder so denken, ey, sowas habe ich noch nicht vorgesehen, das ist echt gut gemacht, so. Also ich glaube, das ist eigentlich so mein langfristiges Ziel. Also wenn ich die Aufzeichnungen verkacken würde, wäre ich schon sehr traurig.
Und was würdest du Leuten auf den Weg geben, die Comedy machen wollen?
Also erstmal macht das auf jeden Fall. Viele sagen immer so, dass es so mehr Konkurrenz und so nicht. Also dass man dann eigentlich als Comedian gar nicht will, dass so mega gute Leute nachkommen. Und ein bisschen neidisch ist man auch immer, wenn jemand so seinen ersten Auftritt hat und direkt so mega geil ist. Aber halt auf jeden Fall machen, weil ihr das nicht bereuen werdet, so oder so. Nach dem ersten Auftritt ist man, glaube ich, eh happy, dass man es gemacht hat. Und wenn man dann merkt, ist nichts für einen, ist okay. Und halt nicht zu viel an irgendwas orientieren, was in Deutschland schon da ist. Und auch jetzt in Amerika nicht 1:1 jemanden versuchen, irgendwie zu imitieren, sondern immer so ein Mischmasch. Also ich guck auch schon bei anderen, die ich halt cool finde, übernimmt man immer irgendwie Eigenarten oder irgendwelche kleinen Details, wie die das angehen vielleicht, aber halt nicht versuchen, irgendwas anderes zu sein, was vielleicht dann irgendwie so aufgezwängt wirkt oder so, das glaube ich wichtig. Und wenn sonst, wenn man Humor hat und ein Verständnis für Stand-up und eigene Ideen, dann kann es nicht so schlimm werden.
Ich glaube, es ist auch normal, dass man am Anfang halt, es war bei Hazel und mir auch so, als wir mit Poetry Slam angefangen haben vor 100 Jahren, dass man halt dann so sich so voll reinfuchst und so voll abnördet.
Was waren die Idole?
Die Idole beim Poetry Slam?
Ja, oder also wenn ich dachte, du gehst jetzt so in die Richtung, dann am Anfang imitiert man ja jemand anderen oder ist so ein bisschen so.
Nee, ich dachte eher, dass man halt am Anfang so, also zum Beispiel, ich kann mir gut vorstellen, dass wenn man jetzt mit Comedy anfängt, dass man dann halt wirklich so, weil es ja so viel auf YouTube und Spotify und so gibt, es gab es ja vor 20 Jahren einfach nicht so diese Möglichkeiten, dass man dann halt sich da so voll drin verliert und zum Beispiel immer, wenn ein neues Special auf Netflix rauskommt, das sofort schaut und so. Und das ist bei uns halt auch gar nicht mehr so. Man schaut dann eher vielleicht so, zum Beispiel irgendwie so, ah ja, okay, Leute bewerben ihre Shows mit Hochkant-Clips auf Instagram, vielleicht mache ich das auch. Oder irgendwie so, also man nimmt dann eher so Strategien, übernimmt man dann. Mhm. Aber inhaltlich ist es nicht so, dass wir denken irgendwie, Beth Selling hat einen Witz über ein Schlauchboot, das brauche ich jetzt auch oder irgendwie so.
Also ich glaube aber, man darf auch nicht die so Newcomer oder so unterschätzen, die gucken dann vielleicht bei so Specials rein und wenn sie es scheiße finden, schalten die auch ab. Mhm. Und wenn die halt irgendwas sehen, wo sie denken, holy shit, sowas habe ich noch nie gesehen. Das Detail finde ich irgendwie mega cool an der Person oder das, also eben nicht, es geht jetzt gar nicht um so Witze, Thematiken, sondern einfach nur so, ah krass, man kann auch mal ganz ruhig sein auf der Bühne oder man kann einfach so, weiß nicht, so Varianzen halt, die man vielleicht vorher noch nicht selber für sich entdeckt hat, dann kann man das ja auf seine Art und Weise irgendwie ausprobieren. Und mein Tipp, den ich wirklich immer an Newcomer gebe, wenn so mich jemand fragt, ist nicht zu viel auf Tipps hören. Mhm. Weil wir hatten so in der Hamburger Szene, gab es früher so ein paar Leute, die das schon so länger gemacht haben vor mir. Und am Anfang lässt man sich voll von denen belabern. Einfach nur, weil man so denkt, ah, die können so von Comedy leben scheinbar oder sagen das zumindest. Und dann, aber eigentlich auf der Bühne will man gar nicht so sein wie die, aber die haben so viele Tipps. Und dann denkt man so, ja, aber die haben es ja irgendwie geschafft. Also muss das ja richtig sein und so. Also wenn ihr denkt, jemand erzählt euch was und das ist so Bullshit, dann müsst ihr das nicht ernst nehmen.
Das ist auch in dem besten, wie ich finde, Buch über Stand-Up-Comedy. Ich weiß nicht mehr genau, wie er heißt, aber das empfehle ich immer. Es gibt da ein Buch, das ist richtig gut. Das verlinke ich in den Shownotes.
Okay. Von Ron Vorhaus?
The Art of Making Stand-Up oder so. Ich kann mal kurz schauen, wie es heißt. Und da ist auch einer der wichtigsten Tipps dort drin ist, ignoriert einfach so Tipps von...
Das ist der erste Tipp und dann legt man das Buch so weg.
Nee, vor allem halt so von so frustrierten alten Leuten, weißt du, so, die halt irgendwie...
Stimmt, ja, das habe ich auch mal gehört, vor allem, dass es dann so, das war dann so irgendwie erschreckend akkurat. Ich bin jetzt im vierten Jahr Stand-Up und damals war es auch jemand, so vor allem Leute, die so 4 Jahre schon Stand-Up gemacht haben, dass voll viele alte Comedians, die so 4 Jahre Stand-Up machen, so denken, sie haben alles verstanden und gecheckt und dann labern die dich so voll mit irgendwas, was du halt gar nicht... weiß nicht, gar nicht brauchst. Was ich auf keinen Fall machen würde, ich will niemandem das Geschäft kaputt machen, aber ich finde diese Stand-Up-Comedy, so Workshops oder am Anfang diese, die dich so, es gibt in Hamburg so Dinger, die bereiten dich so 2 Monate auf deinen ersten Auftritt vor und dann lernst du da so deine 6 Minuten, ihr schreibt da so zusammen dran, dann spielst du das irgendwie vor deiner Gruppe da, also dann haben 8 so diesen Kurs, 2 Monate lang zusammen oder so und dann hast du irgendwann deinen ersten Auftritt. Und da habe ich schon so schlimme Sachen gesehen, weil die Leute, du merkst richtig, da ist jemand, der hat so funny bones und ist eigentlich voll der lustige Typ, aber ist halt dann so in seinem Text gefangen und in allem, was er schon vorher gelernt hat.
So eine Schere im Kopf.
Ja, und ist so voll, irgendwas passiert im Publikum und er ist so, okay, ich muss meinen Text weiter durchbringen und bla bla bla. Also ich würde mich vorbereiten, auf jeden Fall gut vorbereiten und das nach gutem Wissen und Gewissen machen, den ersten Auftritt, aber nicht übertreiben und irgendwo 2 Monate in so einen Workshop gehen und da 500 € bezahlen oder so, weil da habe ich echt Leute gesehen, wo ich dachte, ey, das dauert jetzt 2 Monate, bis du an dem Punkt Null bist, wo du dann normal anfangen kannst und das ist immer echt, finde ich, irgendwie ein bisschen traurig zu sehen dann teilweise.
Ja, und wie du gesagt hast, ist es eigentlich immer cool, wenn... Also ich freue mich wirklich immer, wenn es mehr Talent gibt, so, weil ich denke immer so, also weißt du, vor 20 Jahren oder wo wir auch angefangen haben mit dem Poetry Slam, da war das nicht so, dass man irgendwie gesagt hat, ich war jetzt bei Till Reiners, jetzt gehe ich auch zu Phyllis Taschtern oder so, weißt du so? Dass man einfach gedacht hat, ich mag grundsätzlich, was da gerade passiert und ich habe mir jetzt den einen angeschaut und dann schaue ich mir auch den anderen an und Poetry Slam, man kann ja von dem Format und was weiß ich was halten, was man will, aber der große Vorteil damals war einfach, dass da so viel Talent war. Mhm. Also Thorsten Sträter, Marco Wickling, Till Reiners, Felix Lobrecht, Lisa Eckhardt und so weiter. Also es war so, und man kann von den allen inhaltlich halten, was man will, aber es waren einfach so viele Leute, die sich da richtig und reingefuchst haben.
Ich habe das Gefühl, heutzutage fangen die Leute dann halt einfach direkt mit Stand-up an.
Genau, also genau. Und das war natürlich grundsätzlich einfach erstmal gut für die Sache, dass dann zum Beispiel auch TV-Produzenten gemerkt haben, wenn ich jetzt einen Podi-Slammer oder eine Slammerin einlade, dann ist es nicht automatisch scheiße oder so. Und die haben alle dafür gesorgt, dass irgendwie die Hürde kleiner wurde. Also ich glaube, es ist immer grundsätzlich eigentlich gut, wenn Brainpower da ist.
Voll, ja. Und auch, dass die Leute halt merken, so Stand-up an sich ist nicht scheiße. Also selbst, also ich bin jetzt auch gar nicht der sagt, ich bin jetzt der große Revolutionär. Und wenn man vorher Stand-up scheiße fand, findet man mich auf jeden Fall geil oder so. Oder auf jeden Fall Phyllis. Das muss ja gar nicht so sein. Aber dass jeder halt so merkt, ah, crazy, ich fand vorher alles kacke irgendwie, hat mich nie angesprochen, aber die Person finde ich irgendwie nice. Und je mehr Leute Stand-up machen, desto mehr wird es halt vorkommen, weil im Endeffekt ist es halt einfach nur eine Person mit Mikro auf einer Bühne und es kann nicht ausgeschlossen sein, dass das witzig ist. Also genau. Es muss die Möglichkeit geben, dass sich das irgendwie berührt. So.
Ja, yes, yes. Schönes Schlusswort. Vielen Dank, Alex. Yes.
Vielen Dank auch.
Schön, dich kennengelernt zu haben.
Gleichfalls.
Mega, cool.
Guter Weg auch.
Bis bald, hoffentlich.
Bis bald, alles Gute.